At first, I could see nothing. The hot air escaping from the chamber causing the candle flame to flicker. But presently, as my eyes grew accustomed to the light, details of the room within emerged slowly from the mist. Strange animals, statues, and gold. Everywhere the glint of gold.
Hallo und herzlich willkommen zu Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Susanne, ich bin die Archäologin.
Und ich bin die Natascha und ich nicht. Aber manchmal lese ich dir ein paar Zitate vor, die gerade gut passen.
Und das passt wunderbar, weil du hast Anglistik studiert und dann klingt's richtig, nicht so wie ich mit meinem Pidgin-Englisch.
Naja, nicht immer alles. Ich glaube, bei meiner Pronunciation-Prüfung habe ich auch nur einen Zweier gehabt. Was bei der Prüfung wirklich schon... Also es gab eins und Zweier. Mehr okay. Gab es da nicht.
Okay.
Oder du komplett nichts gedacht, aber naja, das
ist eine andere Sache. Pronunciation ist ja Anfangsprüfung, insofern hast du viel Erfahrung inzwischen gesammelt und jetzt passt's. Perfetto.
Eben. Sì, claro.
Ja, also wir haben heute eine Mehrfach-Jubiläumsfolge eigentlich.
Ja.
Wir haben die 50. Folge von uns. Wer hätte gedacht, dass es 50 Folgen wirklich geben würde?
Wir haben es nicht vorgeplant, wir haben einfach nur mal gemacht.
Genau.
Und haben gesagt, auch so, eine Handvoll.
Dann zeitlich ist es jetzt die ein bisschen zeitversetzte dritte Halloween-Folge.
Ja.
Halloween Teil 3.
Halloween Teil 3, Spooky Times ist nicht mehr Spooky Times, aber egal.
Und das dritte Jubiläum ist eigentlich... das Jubiläum, das das Artefakt oder das heutige Thema hat, nämlich die 100-jährige Entdeckung des Grabes von Tutanchamun im Tal der Könige in Ägypten.
Und als wir das gelesen haben, war es einfach recht eindeutig, was die nächste Folge sein wird, oder?
Genau. Und dass sich das Ganze jetzt ein bisschen zeitlich wieder verzögert hat, hat nichts damit zu tun, dass wir auf das hingeordert haben, sondern eher auf Terminprobleme.
Ich war zwei Wochen weg, das war ja...
Tutanchamun.
Ja, den Namen kennt man. Sogar ich kenne ihn.
Und den kennt man eben seit 100 Jahren.
Mhm.
Davor hat man ihn kaum gekannt, weil, also ich habe da ein bisschen widersprüchliche Quellen gelesen. Vielleicht, wenn jemand ägyptologisch versierter ist als ich, kann er uns eine Nachricht schreiben. Also ich habe nämlich die Nachricht gelesen, dass vor der Entdeckung des Grabes oder kurz davor der Name Tutanchamun nicht sehr geläufig war, weil er angeblich in den Königslisten gefehlt hat.
Okay.
Weil er ist der Nachfolger, also jetzt wahrscheinlich nicht der direkte Nachfolger, aber so ziemlich der übernächste Nachfolger von Amenophis IV., der als Echnaton in die ägyptische Geschichte der 18. Dynastie eingegangen ist. Und er ist der sogenannte Ketzerkönig, weil er den Eingottglauben in Ägypten eingeführt hat.
Oh.
Es ist der, der Aton, die Sonne, zum obersten Gott erhoben hat, die gesamte andere Priesterschaft, die Amun-Priesterschaft, die Mächtige, entmachtet hat und mit seinem Hofstaat eine neue Hauptstadt gegründet hat, nämlich Amarna.
Mhm.
Und eine neue Kunstrichtung, eine neue Politik, die Amarna-Kunst kennt man. Das berühmteste Objekt der Amarna-Kunst ist ja die Büste der Nofretete, die sich heute in Berlin befindet, aber nicht im British Museum. Da waren die Berliner schneller.
Da waren sie schneller, ja.
Aber eben, also...
Aber vielleicht war er unter einem anderen Namen bekannt. Kann das sein, dass er einfach...
Nein, also bei Tutanchamun weiß man so ungefähr, dass er wahrscheinlich der Sohn von Echnaton war, also von Amenophis IV.
Mhm.
Er hatte nämlich zuvor den Namen Tutanchaton. Den kennt man aus Inschriften und wurde dann in Tutanchamun umbenannt.
Mhm.
Dazwischen, aber zwischen den beiden Pharaonen gibt es anscheinend einen anderen, weil wie Tutanchamun auf den Thron kommt, ist er 8 oder 9 Jahre alt, also eigentlich sehr jung.
Mhm.
Wir sind zeitlich im 14. Jahrhundert vor Christus in der 18. Dynastie im Neuen Reich in Ägypten.
Wo jetzt ganz eine neue Kultur herrscht wegen seinem Papa.
Wo sie kurzfristig zumindest herrscht, allerdings dann wieder zurückgenommen wird.
Ah, okay. Na gut.
Weil wir haben doch mehrere Jahrhunderte, fast Jahrtausende lang die alte Kultur und dann für ein paar Jahrzehnte die neue Kultur. Und die Amun-Priesterschaft hat sich einfach besser durchgesetzt, vor allem wenn du als Herrscher einen so einen unmündigen Pharao hast, der von den Priestern gelenkt wird oder von seinen Vormunden, dann kannst du bald einmal was ändern. Von den Regierungsdaten, die man weiß von ihm, sind in den Jahren 1332 bis 1323 vor. Das heißt, man sieht ja, dass er nicht lang regiert hat. Und das führt dann ja auch wieder zu Problemen, die es beim Grab dann gibt. Aber das greift schon ein bisschen vor.
Er hat nicht lang regiert, weil er dann tot war? Oder? Ja,
okay. Er hat nicht lang regiert, weil er tot war. Es gab auch verschiedene Theorien, warum er früh verstorben ist. Es gab Untersuchungen seiner Mumie. Im Grab wurde auch die Mumie gefunden. Und es hat da in den 1990er Jahren ein Buch, ein sehr populäres von Bob Breyer gegeben, einem Ägyptologen, der gesagt hat, das Buch ist Mordfall Tutanchamun, und seine These war, dass Tutanchamun von seinen Beratern umgebracht worden ist, wegen einer Schädelverletzung, die man im Röntgen sieht. Mhm. Inzwischen ist man allerdings eher der Ansicht, dass er, weil da die Mumie noch einmal 2005 näher untersucht worden ist, es gibt Brüche an den Oberschenkeln, es gibt Brüche der Kniescheiben und am rechten Bein. Man geht eher davon aus, dass er einen Jagdunfall oder einen Unfall mit dem Streitwagen hatte und dann an den Verletzungen gestorben ist. Mhm. Und diese Schädelverletzung, da geht man inzwischen eher davon aus, dass die Postmortem passiert ist. Das heißt, es ist irgendwas mit der Mumie passiert und das ist kein Wunder, so wie die Mumie eigentlich behandelt worden ist.
Ja, okay.
Was man anhand der Mumie aber auch feststellen hat können, war, dass Tutanchamun so diverse Erbkrankheiten gehabt hat.
Schon?
Also er hat eine Deformierung der Wirbelsäule gehabt, er hat Skoliose gehabt, er hat verschiedene andere Knochenkrankheiten gehabt. Und das ist kein Wunder, weil die Heiratspolitik im Pharaonenreich war ja das Heiraten von Geschwistern und Halbgeschwistern. Also das war ja schon bei seinem Vater der Fall, der hat mindestens eine seiner Schwestern geheiratet. Mhm. Tutanchamun ist allerdings nicht der Sohn von der Hauptkönigin, also nicht von Nofretete, die man kennt, als Frau von Echnaton, sondern von einer Nebenfrau, deren Namen man nicht kennt, aber man hat ihre Mumie gefunden und die Mumie von ihr ist die sogenannte Younger Lady. Mhm. Und es gibt auch die Mumie von Echnaton, die ist auch gefunden worden. Und anhand von dem ist man sich nicht sicher, ob es jetzt wirklich die Eltern sind, aber es geht sehr stark in die Richtung. Warum ist man sich nicht sicher? Weil die Mumie von Tutanchamun so dermaßen beschädigt war, dass man die DNA nicht richtig rausgekriegt hat.
Alles klar, okay. Aber sind nicht immer Inschriften dabei? Weil ich stelle mir das bei den Ägyptern immer so vor, dass überall irgendwelche Hieroglyphen oder wo stehen. Die haben immer so Namen und das.
Schon, aber er ist ja dann auch nur der Sohn eines Gottes, weil er selber ein Gott ist. Er hat ja immer diese, er hat ja total verschiedene Namen, auch sein Thronname ist anders. Aber so direkt ist es nicht festgehalten, wer jetzt die Mutter und der Vater sind. Man kann davon ausgehen, dass er wirklich aus dem königlichen Haus ist, eben auch wegen der Erbkrankheiten. Aber sonst, er ist auch mit seiner eigenen Halbschwester verheiratet worden, nämlich mit Anaxandamun. Und er hatte anscheinend mit ihr zwei Kinder, ist die Theorie, weil in seinem Grab hat man auch zwei Föten gefunden von Mädchen. Das waren Frühgeburten, aber Totgeburten. Da sagt man auch, dass das wahrscheinlich seine Kinder sind, weil man kennt es aus anderen Kontexten, dass man die eigentlich nicht lebensfähigen Kinder mitbestattet hat, mit den Eltern oder mit dem Vater. Tutanchamun selbst ist, vielleicht noch dazu gesagt, der einzige Pharao, der noch immer in seinem Grab liegt. Das ist die einzige Mumie, die im Tal der Könige in seiner Grabstätte liegt. Also das Grab ist, der große Grabbezirk des Neuen Reiches ist das Tal der Könige bei Theben in Ägypten. Mhm. Wir sind da im Bereich von Oberägypten, das ist das heutige Luxor. Mhm. Das kennt man als Tourist am ehesten.
Gibt es viel zu tun als Tourist,
da gibt es viel zu tun, ja. Genau. Und die Funde aus seinem Grab sind nur teilweise ausgestellt, nicht alle. Mhm. Also der Sarkophag ist im Grab mit der Mumie. Ein Teil der Funde ist in Ägypten, in Kairo, im Ägyptischen Museum. Mhm. Und der andere Teil ist in Luxor zu sehen, aber eben nicht alles.
Und ein paar gestohlene Dinge sicher auch, oder?
Und ein paar gestohlene Dinge sind in diversen Privatsammlungen überall über Europa verteilt.
Wer auch immer sie gerade hat.
Wobei seltsamerweise kaum was oder sogar gar nichts im British Museum.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, eher nicht. Aber was? Ich habe nichts gefunden im British Museum.
Was?
Es gab insgesamt verzeichnet 5.398 Objekte aus dem Grab. Also Howard Carter, der Ausgräber, hat das wunderbar alles aufgezeichnet, alles dokumentiert. Es gibt eine unglaublich reiche Dokumentation des Ganzen. Mhm. Aber eben anscheinend nichts ins British Museum gekommen.
Interessant.
Eines der wenigen Sachen
nämlich überhaupt. Nämlich der berühmteste Fall überhaupt, archäologisch eigentlich. Wenn man an Archäologie denkt, denkt man zuerst an Ägypten und an Alexandria irgendwie. Und vor allem an Mumien und alte Könige und Pharaonen, oder?
Und an den Tutanchamun, der eigentlich das einzige ungestörte Königsgrab überhaupt ist, das man kennt.
Vielleicht deshalb. Vielleicht hat man das einfach sehr gut kontrolliert, dass da nichts wegkommt, oder?
Ja, teilweise gut kontrolliert. Also nicht ganz alles.
Ah ja, okay. Es kommt noch, habe ich das Gefühl.
Ich habe als Name bereits vorher den Howard Carter erwähnt. Und das ist ein Name, den man mit Tutanchamun verbindet, weil er der Ausgräber war. Mhm. Ein anderer Name, den man mit Tutanchamun verbindet, ist Lord Carnarvon. Das war der Auftraggeber und
von Geldgeber. Von Highclere Castle.
Den von Highclere Castle, genau.
Downton Abbey, whoop.
Also das ist die Verbindung von Tutanchamun und Downton Abbey. Es ist nicht Maggie Smith in ihrer Rolle des Lebens als Mumie, nein.
Wow, oh.
Okay.
Autsch.
Autsch. Ja, es ist wirklich das Schloss. Also Lord Carnarvon, der eigentlich mit ganzem Namen George Edward Stanhope Molyneux Herbert Fifth Earl of Carnarvon geheißen hat.
Na Gott sei Dank.
Und von 1866 bis 1923 gelebt hat, ist der Besitzer von Highclere Castle, das sich heute im Südwesten von England, also von London, befindet und das eben Drehort von verschiedenen Serien ist, unter anderem von Downton Abbey. Und es spielt noch ein bisschen eine Rolle, wenn wir zum Fluch des Pharao kommen.
Haben die ein paar verfluchte Gegenstände daheim noch, glaubst du?
Ja.
Oh.
Und mehrere Todesopfer.
In der Familie?
Ja.
Exciting.
Mhm.
Ich meine, nicht, Entschuldigung, traurig.
Ja, aber es ist ja eine Halloween-Folge.
Ja, Entschuldigung, stimmt. Fluch. Spups, okay, gut.
Howard Carter,
mhm.
1874 geboren, als jüngstes von 11 Kindern eines Zeichners in London.
Mhm.
Der Vater bringt ihm die Zeichenkunst bei und er ist eigentlich sehr talentiert,
mhm.
weshalb er schon relativ früh in Kontakt mit verschiedenen Adligen kommt. Unter den Adligen sind Leute dabei, die sich für Ägypten interessieren, die ägyptische Sammlungen haben, die zeichnet er. Und weil er das so gut macht, wird er von diesen Adligen dann nach Ägypten geschickt, um vor Ort Zeichnungen durchzuführen.
Oh.
Das heißt, er ist eigentlich
Künstler.
Er ist Künstler.
Oh.
Und er kommt 1892 bereits mit 18 Jahren nach Ägypten. Er kommt unter anderem nach Amarna, eben in diese Hauptstadt von Echnaton.
Ja.
Und aber auch nach Deir el-Bahari. Das ist einer der Totentempel der Hatschepsut, der berühmten Pharaoninnen.
Mhm.
Und er hat dann in Ägypten auch Kontakt natürlich mit Archäologen. Und einer dieser Archäologen ist Flinders Petrie, den kennt man als großen ägyptischen Forscher, der sich mit Carter anfreundet und ihm die Grundbegriffe der Archäologie beibringt und auch das Lesen von Hieroglyphen.
Schau.
Das heißt, Howard Carter ist eigentlich streng genommen kein studierter Archäologe,
nein,
sondern er ist Zeichner und Dilettant unter Anführungszeichen.
Ja. Quereinsteiger.
Quereinsteiger und wird der berühmteste Archäologe.
Ja, schon.
So wie Harrison Ford als Indiana Jones.
Hundertprozentig. Sein Ebenbild. Mhm. Nein, aber
vor allem, er ist so erfolgreich, dass er bereits nach 7 Jahren, also mit 25, Oberinspektor der Altertumerverwaltung in Oberägypten wird und Nubien.
Schau.
Das heißt, er ist ein Offizieller dann auch, der Ausgrabungen überwacht, unter anderem auch im Tal der Könige. Er lässt auch Renovierungen in verschiedenen Gräbern, die dort freigelegt worden sind, durchführen.
Mhm.
Ab 1904 wird er dann Oberinspektor in Unterägypten, also da wechselt er ein bisschen die Bereiche. Und dort ist er eigentlich auch relativ erfolgreich, aber es gibt dann ein Jahr später, 1905, einen Zwischenfall mit französischen Touristen.
Mhm.
Die wollen unbedingt in eines der Gräber rein und sind voll besoffen dabei. Und weil sie nicht reinkommen, weil die ägyptischen Verwalter und Wächter sie aufhalten, stürmen sie dann in die Wohngebäude, wo unter anderem die Frauen untergebracht sind und pöbeln dort herum.
Mhm.
Und Howard Carter erlaubt seinen ägyptischen Personal, gegen diese betrunkenen Franzosen vorzugehen, auch körperlich.
Mhm.
Und das geht gar nicht.
Das ist dann wahrscheinlich dann, ja.
Das tut man im imperialistischen Ägypten zu der Zeit gar nicht.
Nein.
Also er wird entlassen, weil er sich weigert, dass er sich beim französischen Generalkonsul dafür entschuldigt.
Mhm.
Und ist daraufhin die nächsten paar Jahre für 3 Jahre bis 1908 als Maler, Händler, Touristenführer und Dolmetscher in Luxor tätig.
Mhm.
Kann aber davon auch ganz gut überleben und lernt dann in der Zeit Lord Carnarvon kennen,
mhm,
der ihm empfohlen wird, und die beiden freunden sich dann an und können eigentlich sehr gut miteinander.
Was ist der? Weil du erzählt hast, er hat so viel Kontakt mit der Aristokratie.
Mhm.
Ich dachte, die werden sich schon vorher gekannt haben, aber
nein,
sie haben erst, sich erst dort kennengelernt.
Sie haben sich erst dort kennengelernt, natürlich auch über Verbindung mit anderen von britischen Adligen. Und mit denen kann er ein bisschen besser als mit der französischen Verwaltung, die sonst in Ägypten herrscht.
Nach dem Zwischenfall.
Genau.
Aus den Engländer und Franzosen. Das geht nie gut.
Das geht nie gut, egal zu welcher Zeit.
Ja.
Jedenfalls, Carnarvon lässt dann schon relativ früh verschiedene Grabungen durchführen in Theben. Er lässt zum Beispiel einen der Totentempel von Hatschepsut ausgraben, einen Tempel von Ramses IV. Die Ramessiden sind ja die 19. Dynastie, das ist die Dynastie, die nach Tutanchamun eigentlich ist, relativ bald. Und auch die Gräber von Amenophis I. und dem III. lässt Carnarvon ausgraben. Und Carter kauft auch im Auftrag von Carnarvon ab 1912 ägyptische Altertümer an für die Privatsammlung des Lords. Und das werden die Sachen sein, die heute auch noch in Highclere Castle zum Sehen sind. Also vielleicht weniger verflucht ist das, was dann später kommt, aber man weiß ja nichts Genaues. Ja? Der große entscheidende Punkt ist, dass eigentlich Carnarvon immer im Tal der Könige graben möchte, weil das die Begräbnisstätte der Pharaonen ist. Aber die Lizenz liegt zuerst bei jemandem anderen, und wie diese Lizenz zurückgegeben wird, kann Carnarvon sie 1915 erwerben.
Okay.
Und dann ist nur das Problem, dass gerade der Erste Weltkrieg ist und wir die ganze Umstrukturierung im Nahen Osten haben. Wenn man sich genau dafür informieren möchte, kann ich nur unsere Folge über die Gertrude Bell empfehlen, weil die natürlich jetzt auch nicht direkt in Ägypten war, aber zumindest im Vorderen Orient und sonst der gute Lawrence of Arabia in diesem Raum auch unterwegs gewesen ist. Auf alle Fälle, 1915 ist der Zeitpunkt, wo er theoretisch graben könnte. Es dauert halt ein bisschen, wegen dem Ersten Weltkrieg verzögert sich das, es gibt nur kleinere Grabungen und das Ganze wird dann schon ziemlich kostenintensiv, weshalb Lord Carnarvon eigentlich die Grabungen einstellen möchte. Weil es kommen nur kleinere Sachen raus, es sind alle Gräber, die sie aufmachen, gestört. Und Howard Carter reist dann im Frühjahr 1922 noch einmal zu Carnarvon, nach Highclere Castle, und sagt ihm, na bitte machen wir noch eine letzte Grabungskampagne. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl.
Und die Maggie ist mir so, nein, wir bleiben jetzt daheim und trinken Tee.
Was genau, weil auf der Titanic sind sie eh schon untergegangen.
Genau.
Jedenfalls kann er ihn dann überreden,
ja,
eine letzte Kampagne zu machen, wobei Howard Carter diese Kampagne aus eigenen Mitteln finanziert und dem Lord aber sagt, alle Funde, die gemacht werden, kann er haben. Und das heißt, dass die letzte Kampagne am 1. November 1922 im Tal der Könige beginnt.
Okay.
In einem Bereich, der schon früher interessant gewesen ist für Carter, aber er konnte ihn nicht ausgraben, weil das ist der Zugangsbereich für das Grab von Ramses VI., der sich dort befindet, das sogenannte KV9, also KV ist die Abkürzung für King's Valley.
Ah, ja.
Und deshalb hat er also dieses Grab, also dieses Areal nie so angeschaut, obwohl da eigentlich interessante Hinweise gewesen wären, aber er hat gewusst, okay, das Grab von Ramses VI. Wird von Touristen aufgesucht, das kann ich jetzt nicht stören. Und in dem Jahr hat er sich gedacht, wurscht, ich grabe jetzt einmal dort. Er ist dann bereits, oder nicht er, sondern seine ägyptischen Arbeiter, man weiß sogar, wer das Grab dann oder die erste Stufe des Grabes gefunden hat. Das ist ein junger Ägypter gewesen, von dem es noch Fotos gibt, dann später mit so der Ketten umgehängt bekommen, die aus dem Grab stammen.
Oh mein Gott, ja.
Ein bisschen spooky. Etwas am 4. November 1922 wird eine Stufe freigelegt und man legt dann weitere Stufen frei, insgesamt 16. Ganze die Treppe ist so ungefähr 6 Meter lang, geht nach unten, 1,5 Meter breit. Und am Ende dieser Treppe ist eine zugemauerte Mauer, die Siegel drauf hat. Und diese Siegel sind intakte Siegel, und das ist das Bemerkenswerte, weil alle anderen Mauern, die sie bisher gehabt haben als Grabkammermauern, waren die Siegel gebrochen und nicht mehr neu versiegelt. Und zwar zeigte das Siegel den Anubis, den Schakalgott, als liegenden Gott, mit seinen den sogenannten neuen Gefangenen. Das ist die sogenannte neuen Bogenvölkerdarstellung, die immer wieder auf Siegeln verwendet wird. Und weil die ungebrochen war, hat das angezeigt, okay, alles, was dahinter ist, ist eigentlich ungestört. Carter macht dann Folgendes. Er lässt den ganzen Stufenbereich wieder zuschütten und schickt ein Telegramm an Lord Carnarvon, dass endlich etwas gefunden worden ist und er möge doch endlich kommen.
Mhm. Jetzt geht's los.
Es hat ein bisschen gedauert. Also sie haben, am 4. ist es gefunden worden, das Telegramm ist rausgeschickt worden und Carnarvon trifft 23. bzw. 24. November in Ägypten ein mit seiner Tochter, die Lady Evelyn Herbert. Und die sind dann vor Ort am 24. November, wo die Treppe wieder freigelegt wird, wo es eben noch einmal vor dieser versiegelten Mauer stehen, wo im unteren Teil der Mauer der Thronname von Tutanchamun angegeben ist.
There you go.
Und dieser Thronname ist Neb-Cheper-U-Re, also König von Ober- und Unterägypten, Herr an Gestalten, ein Re, also eine Sonnengott.
Ja.
Zwei Tage später, am 26.11., hat man dann die Mauer entfernt und einen dahinterliegenden Gang auch entdeckt und auch den Schutt aus diesem dahinterliegenden Gang entfernt. Der Gang ist ungefähr 8 Meter lang gewesen.
Wie aufregend, das war so Schritt für Schritt.
Schritt für Schritt, findet man was Neues. Komplett Schritt für Schritt, alles total gut dokumentiert. Das kann man sich im Internet sehr gut anschauen. Und am selben Tag, am 26. wird eben eine weitere Mauer gefunden, beziehungsweise eine Türblockierung, wo wieder Siegel drauf sind. Und diese Siegel sind wieder ungebrochen. Und dann gibt es die Szene, wo du das Zitat am Anfang gelesen hast, dass ein Loch in diese Mauer gebrochen wird und Carter hält eine Kerze hinein und er sieht, das ist etwas, was immer beschrieben wird mit, dahinter war nur eine Wand aus Gold. Und warum das eine Mauer aus Gold ist, das werde ich dann noch erklären.
Ich habe eine Frage, weil du Siegel gesagt hast bei den beiden Mauern.
Mhm.
Wie schauen diese Siegel aus? Waren das so Steinsiegel oder wie schaut sowas aus?
Das sind in den Stein hinein gemeißelte Siegel, die eben ein gewisses Formular haben, eben die Darstellung von Anubis mit den besiegten Völkern, was eben als Zeichen dafür ist, dass hier eine Renovierung stattgefunden hat und eine Wiederversiegelung durch die Priesterschaft. Also es war schon klar, dass mal jemand drinnen gewesen ist.
Und die Priester haben es.
Aber die Priester haben es eben, nach der gängigen These, sind zweimal Grabräuber drin gewesen und die Priester haben es immer wieder aufgeräumt, nicht alles, und dann das Ganze wieder versiegelt, damit wieder alles sicher ist und damit alles ja ungestört ausschaut.
Mhm. Okay.
Was wir jetzt hier sehen, dann ist die sogenannte Vorkammer, die da hinter diesem Gang ist, die ist 28 Quadratmeter groß. Und in dieser Vorkammer sind ungefähr 600 Objekte gewesen. Und zwar unter anderem 3 große Ritualbetten für 3 Gottheiten, 4 zerlegte Streitwegen und der berühmte Thron von Tutanchamun. Mhm. Und dieser Thron war, das kann man auf den Fotos sehr gut sehen, der war unter einem von diesen Ritualbetten drin, dann so ein bisschen reingeschoben. Mhm. Also alles hat sowieso so gewirkt, als wäre es irgendwie zusammengeschoben worden, entweder sehr schnell wieder aufgeräumt, nicht ordentlich, nicht wirklich schön platziert, sondern zum Teil auch hingeworfen.
Mhm. Einfach tun wir es schnell wieder zurück.
Tun wir es schnell wieder zurück machen oder gestört von Grabräubern und die wollten halt was anderes haben. Mhm. Aber
so wie ein Kellerabteil ein bisschen, einfach so, wo Platz ist.
Also so ein Kellerabteil möchte ich gerne mal sehen, wo solche Sachen sind, aber du hast vollkommen recht. Und vor dieser Vorkammer gibt es oder standen 2 große Wächterstatuen in Lebensgröße, die im Porträt Tutanchamun dargestellt haben.
Mhm.
Und die sind eben vor der vermauerten Grabkammer im Norden gestanden. Mhm. Und diese Wächterstatuen sind dann auch noch wichtig, wenn es um den Fluch geht.
Sind sie die Wächter des Fluchs?
Die Wächter des Fluchs, könnte man sagen.
Okay.
Also wir haben jetzt insgesamt 4 Kammern in diesem Grab und den Gang dahin. Also wir haben die Vorkammer, wir haben die Grabkammer, wir haben dann die Schatzkammer und wir haben dann noch eine Seitenkammer, die am Anfang ist.
Mhm.
Aber wenn man jetzt praktisch weitergeht und von dieser Vorkammer nach Norden in die Grabkammer geht, die ist jetzt ein bisschen kleiner, die ist 26,22 Quadratmeter groß und 1 Meter tiefer ist die Vorkammer gelegen. Also man geht ein bisschen nach unten Und die wurde dann am 16. Februar 1923 in der Anwesenheit von Lord Carnarvon, seiner Tochter und verschiedenen Beamten der Altertümerverwaltung und von verschiedenen Gästen geöffnet.
Mhm.
In der Grabkammer selbst sind 300 Objekte gewesen, also eigentlich weniger ist in der Vorkammer, was aber logisch ist, wenn man sich anschaut, was da alles drin war.
Mhm.
Und man hat die Grabkammer ja ungefähr ja, über 2 Jahre lang ausgeräumt. Bis zum Mai 1925, weil der große Teil der Grabkammer bestand aus 4 vergoldeten Holzschreinern, die ineinander gestapelt gewesen sind,
ja.
Die eigentlich alles ausgenommen haben, den ganzen Platz. Innerhalb von diesen Holzschreinern gab es dann den Sarkophag,
mhm.
Und innerhalb des Sarkophages gab es nochmal 3 anthropomorphe Särge, wobei der innerste der Goldsarg ist, mit der Mumie drinnen. Das heißt, das Schema werde ich dann eh auch auf dem Blog raufgeben. Man sieht schön, wie ein Babuschka eigentlich komplett eingebaut gewesen ist.
Cool, ja.
Also die Holzschreine sind, wie gesagt, vergoldet gewesen. Sie haben verschiedene Texte des ägyptischen Totenbuches außen als Illustrierung gehabt. Und innerhalb der Holzschreine als letzte Schicht war dann ein sogenannter Katafalk aus Holz angebracht. Das ist so ein Gerüst, wo man für die Aufbahrung von Leichen, wird das immer wieder noch verwendet, ein Tuch drüber gelegt hat.
Mhm.
Und das ist so als Trennung zwischen dem Sarkophag und diesen Holzschreinern gewesen.
Mhm.
Und der Sarkophag selbst ist aus Quarzit, sehr groß eigentlich gewesen, ist 2,75 Meter mal 1,33 mal 1,49 von der Höhe her, also 1,5 Meter hoch.
Mhm. So wie ich.
Ja. Und der Deckel allein hat 1,25 Tonnen gewogen.
Jesus.
Und wie schon gesagt, das Ganze ist eigentlich ziemlich genau in die Grabkammer hineingepasst gewesen.
Ja.
Das heißt, das ist der Reihe nach reingekommen, in der Reihe nach aufgebaut worden.
Ja. Drinnen. Und so als Ganzes kann man das nicht mehr rausheben. Nein.
Das heißt, das ist Schicht für Schicht abgebaut geworden. Deshalb hat es über 2 Jahre gedauert, das alles abzutragen.
Das glaube ich sofort, ja.
Eines der Probleme war nämlich, das beschreibt Carter, dass die Holzschreine nicht exakt ineinander reingepasst haben, weil das anscheinend sehr schlampig zusammengebaut worden ist.
Ja, okay.
Was am Platz gelegen sein kann und was auch an der Zeitnot gelegen konnte.
Mhm.
Außerdem sind die Türe der Schreine in die falsche Richtung geöffnet. Sie öffnen sich nach Osten, aber normalerweise öffnen sich diese Schreintüren immer nach Westen, ins Totenreich hin. Also da ist auch irgendwas passiert.
Okay, da ist irgendwie was entweder durcheinander gekommen im Nachhinein oder sie wollten nicht, also dass der Tutanchamun ins Totenreich kommt.
Nein, das wäre es eher weniger. Ich glaube, es war wirklich eine Zeitnot, dass die das relativ schnell machen mussten und dann haben sie halt das klassische, nein, wir nehmen das andere Osten. Osten und Westen verwechselt von den Arbeitern. Was man auch an den Schreinern gesehen hat, war, dass wie auch bei anderen Objekten, auch an dem Thron, da sind Teile umgearbeitet worden.
Mhm.
Da sind zum Teil andere Namen gestanden. Meint das mit Tutanchaton, okay, aber war auch ein anderer Pharaonenname, der möglicherweise sein Vorgänger und der direkte Nachfolger von Echnaton war drinnen.
Mhm.
Und das ganze Grab wirkt sowieso, als wäre es nicht für Tutanchamun konzipiert gewesen, sondern sie mussten eins nehmen, das fertig ist.
Mhm.
Und da gibt es diverse Theorien, ob das ein anderes Mitglied der Königsfamilie war, ob das vielleicht ein älteres Grab ist, das sie umfunktioniert haben. Und es ist nämlich auch bemerkenswert, dass die Wände eigentlich bis auf die Hauptkammer nicht ausgestaltet sind.
Hm.
Sonst sind ja alle Gräber, ägyptischen Gräber, ja immer ausgemalt, voll. Egal.
Ja.
Und da nicht. Das heißt, es ist einfach, er ist zu früh gestorben. Sie ist auch nicht fertig geworden.
Ah, oh, ja, klar. Ja.
Weil wer rechnet damit, dass der Bub mit 18 Jahren stirbt? Was fällt blöd. Da auf vom Streitwagen?
Ja, blöd.
Blöd, echt genau, blöd gelaufen, mit dem Auto da stehst.
Und das mit Skoliose auch noch.
Ja, genau.
Man steht da auch da oben
mit genau. Skoliose. Genau.
Also, ja. Und den Schrein haben sie falsch zusammengebaut ja. auch noch.
Aber, Fun Fact, am zweiten Holzschrein innen gibt es die älteste Darstellung eines Uroboros. Also von der Schlange, die sich in den Schwanz beißt.
Ich habe gedacht, dass das was Keltisches.
Nö, das ist älter.
Oh. Schau, das wusste ich nicht. Okay.
Ich meine, es ist in allen möglichen Mythologien vorhanden.
Ja, stimmt, ja. Ja, das ist wahr.
Nochmal zum Sarkophag zurück, weil ich schon erwähnt habe, diesen Steinsarkophag.
Die Tonnen.
Die Tonnen an Stein.
Haben Sie den rausgebracht? Ist der immer noch dort?
Der ist noch dort.
Den hebt man nicht so schnell
raus. Nein, den hebt man nicht so schnell raus. Vor allem die Türöffnung geht dann schon, aber es ist wirklich zu schwer. Der ist bemalt außen und im Relief sind vier Göttinnen dargestellt, die mit ihren Flügeln so an den Ecken stehen. Also die Darstellung kennt man eigentlich. Mhm. Auch da sieht man die Umarbeitungen von den Namenskartuschen, unter anderem eben von Aton auf Amun. Okay, das wird schon sein Sarkophag gewesen sein.
Ja.
Aber trotzdem.
Ja. Es wurde viel verwuscht, scheinbar. Mhm.
Dann die Särge, die drinnen sind, die sind ja auch aus Holz. Mhm. Und zwar haben wir da vergoldetes Zypressenholz. Der äußerste Sarg ist 224 cm lang. Der zweite ist 204 cm lang, auch vergoldet und hat zusätzlich noch Einlagen aus Glas, aus Schmucksteinen, wobei auch ein Gesicht gezeigt ist. Und da ist es nicht das Gesicht von Tutanchamun, das man sonst aus dem Grab kennt. Das heißt, der zweite Sarg ist wieder von jemandem anderen genommen, der halt schon fertig war. Aber sie haben sich gedacht, na, der ist eh drin und das sieht man dann eh nicht. Ja. Und der dritte ist dann der aus massivem Gold ist, ist 187,5 cm lang und der hat Einlagen aus verschiedenen Schmucksteinen, ist 110 kg schwer und die Wände des Sarges sind so zwischen 2,5 und 3 mm dick. Also ist jetzt vom Gold her nicht so dick, aber trotzdem Gold ist aber extrem Gold schwer.
Ist halt keine Zypresse diesmal, sondern Gold.
Und in dem goldenen Sarkophag ist die Mumie mit der goldenen Totenmaske.
Die goldene Totenmaske kennt man.
Die kennt man. Also das ist das Ikonischste eigentlich aus dem ganzen Grab raus.
Wessen Grab war das dann?
Das ist seins.
Das ist seins?
Das ist seine.
Ah.
Also davon geht man aus, weil das ist das klassische Gesicht, das sonst auch auf den Wächterfiguren ist. Hm. Sie ist lebensgroß, die Totenmaske. Wiegt 11 Kilogramm.
Das zerquetscht ja das Gesicht, wenn das auf die drauf liegt.
Also 54 cm hoch, knapp 40 cm breit.
Platsch.
Gold mit Einlagen aus blauem Glas, das Lapislazuli imitieren soll. Aber es gibt dann auch noch Karniol-Einlagen, echten Lapislazuli, Quarz, türkises Glas, grüner Feldspat und Obsidian.
Schön.
Und die Darstellung ist eben, dass Tutanchamun als Osiris dargestellt ist, als Herr des Totenreiches. Im konventionellen Stil, also nicht im Amarna-Stil. Mhm. Ein bisschen was in seinem Grab ist Amarna-Stil, zum Beispiel seine Darstellung am Thron, das ist ein bisschen Amarna-Stil.
Okay.
Aber das ist der konventionelle Stil wieder zurück. Er ist mit den königlichen Insignien gezeigt, das ist einerseits der Bart, den kennt man ja, aber auch dieses Nemes-Kopftuch, so nennt sich dieses Kopftuch mit den Streifen.
Ah.
Das ist auch Nemes. Ein Königszeichen.
Mhm.
Und auch noch der Halskragen, der dargestellt ist. Mhm. Auf der Stirn oben sieht man zwei Tiere.
Mhm.
Das sind die Zeichen für die beiden Göttinnen von Ober- und Unterägypten.
Oh.
Das ist die Ureus-Schlange, das ist Vajet. Und der Geier, das ist Nechbet. Vajet ist, glaube ich, Unterägypten, wenn mich nicht alles täuscht, und Nechbet Oberägypten.
Mhm.
Und auf der Rückseite der Maske haben wir einen Spruch aus dem ägyptischen Totenbuch. Und zwar den Spruch 151b. Kann man nachschauen.
Okay, schön.
Die Mumie, die in dem Ganzen drin war, ist erstmals untersucht worden am 11. November 1925.
Mhm.
Die Mumie war unter einem Leinentuch mit Blumengirlanden und anhand von diesen Blumengirlanden konnte man sagen, wann die Bestattung stattgefunden hat, in welchem Zeitraum.
Wirklich?
Weil das Blumen sind, die nur in einem gewissen Zeitfenster blühen in Ägypten, nämlich zwischen Mitte März und Anfang Mai, weshalb in dem Zeitraum 1323 die Bestattung stattgefunden haben muss. Gestorben dürfte er schon früher sein.
Das ist so gut, weil man weiß natürlich oft das Jahr, nicht einmal das, da muss man manchmal auch so 5 Jahre bis 10 Jahre schätzen, wenn es so alt ist, oder?
Ja.
Aber da weiß man es
fast wegen dem Monat.
Genau, das ist so und gut.
Wegen des Einbalsamierungsvorganges, wie lange der dauert, weiß man, dass der Todeszeitpunkt irgendwann zwischen Ende Dezember 1324 und Mitte Februar 1323 vor war.
Dann ist er noch eine Zeit lang um und um gelegen.
Ja, sicher, da muss er ja noch eingeleckt werden.
Ah ja, stimmt.
Die werden ja alle mumifiziert. Das heißt, Eingeweide raus und dann eingeleckt.
Durch die Nase.
Durch die Nase, das Hirn und der Rest wird aufgeschnitten und in Kanopen gelegt.
Mhm.
Zum Frischhalten oder so.
Und dann die Blumen drauf im Frühling.
Aber die Mumie selbst, das sieht man auf Fotos, die es heute noch gibt, ist in einem extrem schlechten Zustand.
Mhm.
Warum dieser schlechte Zustand? Man hat es übertrieben bei der Einbalsamierung.
Oh je.
Man hat einfach viel zu viel Salböl verwendet. Kater hat berechnet, es dürften ungefähr 2 Eimer voll gewesen sein, die man da reingeschüttet hat, nach nachträglich in den Sarg.
Okay.
Und die Fette aus diesem Salböl haben dazu geführt, dass es eine Verkohlung bei der Mumie gegeben hat, weshalb sie so dunkel ist. Zusätzlich haben natürlich auch noch angefangen, diese Leinentücher, die sie einwickelt, diese Leinenbinden, sich irgendwie festzusetzen und zu verbinden. Und unter anderem ist die Mumie mit dem Rücken, mit ihrem Rückenteil angepickt gewesen am Sarg.
Okay.
Das hat man erst rausmeißeln müssen.
Oh.
Jetzt kommt es aber noch viel besser. Beim Rausnehmen der Mumie.
Warte kurz, ich verarbeite das gerade erst.
Also man meißelt den Pharao hinten raus.
Okay.
Ja. Beim Rausnehmen bricht ihnen der Kopf ab.
Oh je.
Dann breche ich ihnen noch die Gliedmaßen ab.
Ist das jetzt schon
und das Becken?
Okay.
Das heißt, sie haben eigentlich den Rumpf und die Gliedmaßen und den Kopf gehabt.
Ich interpretiere das jetzt so. Sie haben so arg gefuscht mit dem Armen, er ist nicht mal ins Totenreich gekommen und jetzt verstehe ich den Fluch aber.
Schon irgendwie. Aber eigentlich sollte er ja seine Einbalsamierer, denen sollte er nachkommen.
Ja, die hat er schon. Die sind ja schon längst
auch. Die müssen auf ewig ihn einbalsamieren. Aber eben durch dieses, sie haben ihn ja eben für die Untersuchung rausnehmen müssen und da ist er dann irgendwie nicht zerbröselt, aber so
plapp. Auseinandergefallen.
Auseinandergefallen.
Mhm.
Aber er ist dann wieder zusammengesetzt worden auf dem Sandbett. Aber es ist trotzdem nicht toll.
Ui.
Es ist nicht toll.
Ui.
Weitere Schäden sind dadurch entstanden, dass man die Mumienbinden aufgeschnitten hat. Wie ist er eingewickelt gewesen? Man hat zuerst die Gliedmaßen eingewickelt, einzeln, und das dann an den Körper angelegt.
Mhm.
Und die Handhaltung war so, dass am Oberbauch die Arme gelegen sind.
Mhm.
Und das ist nicht die Lage, die man sonst noch sieht, weil also diese Mumie, diese Einbundene, hat die Totenmaske oben gehabt und hat 2 künstliche Hände aus Gold gehabt, aus Blattgold, die überkreuzt waren vor der Brust, wie man sie halt kennt aus den Darstellungen.
Ja,
und in der einen Hand hat er den Krummstab gehalten und in der anderen den Wedel.
Das ist so dieses typische.
Das ist das Typ, genau. Nur weil er halt so einbunden war, dass er eigentlich am Oberbauch war, waren diese künstlichen Hände dabei.
Ah, ich verstehe.
Insgesamt gibt es 16 Lagen von diesen Leinenbinden.
Mhm.
Und diese Lagen sind ja zusätzlich noch ausstaffiert gewesen mit verschiedenen Amuletten, Schmuckstücken, anderen Blumen, die man ihnen reingebunden hat.
Okay.
Weshalb innerhalb der Mumie 143 Objekte waren.
Wirklich? Wow, mit reingebunden?
Mit reingebunden. Das Bemerkenswerte, was ihr bemerkenswertesten gefunden habt, waren 2 Dolche.
Mhm.
Der eine aus Gold, sagt mir, aber der andere war aus Eisen.
Okay.
Und Eisen zu der Zeit ist was ganz, ganz, ganz Seltenes und ganz Kostbares.
Wirklich?
Wir sind im 14. Jahrhundert vor Christus. Da ist in Europa vom Eisen noch lang nichts zum Sägen.
Nee.
Deshalb etwas, was ganz teuer und für den Pharao bestimmt war. Die Leiche selbst, also wie die Armhaltung war, habe ich schon gesagt, der Kopf war kahl geschoren, er hat eine Kappe aufgehabt. Und die Finger und Zehen hatten Goldhülsen übergestülpt.
Ja.
Die Augen waren unbehandelt und noch drinnen.
Mm.
Und von der Körpergröße her hat man bestimmt, der Pharao war 1,68 Meter groß.
Ein großer Mensch.
Ja.
Eigentlich. Mit Skoliose, oder?
Mit Skoliose.
Okay.
Genau.
Also eigentlich noch größer.
Mhm.
Aber dadurch, dass er vielleicht...
Ja.
Oh, großer Mensch.
Ja. Und wie man ihn 1925 untersucht hat, hat man keine Todesursache feststellen können. Das ist erst später gekommen durch die verschiedenen Röntgenuntersuchungen. Mhm. Es hat auch in den 20er Jahren noch Röntgenuntersuchungen gegeben, aber da war es mit der Todesursache, ist man sich auch noch nicht so sicher nicht gewesen.
Ganz genau.
Also sie haben bis 1925 Mai gebraucht, um diese Grabkammer zu reinigen und rauszubringen. Und ich habe ja gesagt, es gibt noch zwei weitere Kammern, die Schatzkammer, die im Osten an die Grabkammer angebaut ist, hat ungefähr 18 Quadratmeter. Die war offen, die war nicht zugemauert, die war offen zugänglich von der Grabkammer aus. Und da haben dann im Oktober, am 24. Oktober 1926 in der fünften Grabungssaison die Arbeiten begonnen. Die wichtigsten Fundstücke aus der Schatzkammer sind der Kanopenschrein und die vier Kanopen. Also die Eingeweide-Aufbewahrungsteile des Pharaos aus Alabaster, wo eben die vier Schutzgottheiten, die vier Göttinnen, die einzelnen Kanopen bewachen, weil es gibt auch die einzelnen Kanopengeister, also Kanopengötter, das sind vier Horus-Söhne, die für die einzelnen Innereien zuständig sind. Also für die Leber ist es Amset, für die Lunge ist es Hapi, für den Magen Duamutef und für die Gedärme Kebech-Semewuef. Und jeder dieser Horus-Söhne hat eine eigene Gottheit, unter anderem die Isis dabei. Und in dieser Schatzkammer hat man auch noch verschiedene goldene Statuetten des Pharaos gefunden, verschiedene Ushebtis und diese zwei Föten von den Neugeborenen, Totgeborenen. Die waren auch in der Schatzkammer. Und dann gibt es noch die letzte Kammer, die untersucht worden ist, ab dem 30. Oktober 1927. Das ist die sogenannte Seitenkammer. Das ist ein Nebenraum der Vorkammer, das heißt wieder im vorderen Bereich des Grabes. Die ist nur ungefähr 11 Quadratmeter groß und war zugemauert. Und die ist von Grabräubern aufgebrochen worden, später wieder zugemacht worden, aber nicht komplett. Und normalerweise ist in diesen sogenannten Seitenkammern oder Annexen sind dort Lebensmittel drinnen für den Pharao im Jenseits. Da sind allerdings auch andere Sachen drin, unter anderem sehr viel Mobiliar, unter anderem eine Kopfstütze von Tutanchamun und mindestens zwei Streitwegen wieder mal, die drinnen gewesen sind. Also da hat man zwar irgendwie die Lebensmittel reinbracht, aber dann noch irgendwelche Reste, die wahrscheinlich irgendwo anders ursprünglich gewesen sind, dann dort reingestapelt im Zuge des Wiederzumachens des Grabes. So, das heißt, bis Jahresende 1927 wird dann einmal alles ausgeräumt, dann ist man mal fertig und dann beginnt Carter damit, so richtig noch außen ein bisschen zu arbeiten. Und die Arbeiten am Grab werden erst 1932 abgeschlossen, also nach 10 Jahren, kann man sagen. In der Zwischenzeit hat Carter bereits zwei Bände über das Grab von Tutanchamun publiziert. Der dritte Band, der letzte, erscheint dann 1933. Und dann ist das Grab komplett publiziert, mit allen Bereichen, allen Funden und so weiter. Carter hat irgendwie dem Ganzen der Arbeit in Ägypten ein bisschen Tribut zahlen müssen. Also er ist gesundheitlich relativ schlecht benannt. Er ist körperlich und geistig eigentlich ziemlich fertig nach diesen 10 Jahren am Grab arbeiten, weil ständig in der Grabkammer drin oder in den engen Räumen und mit künstlichen Beleuchtung, das ist nicht optimal. Und er zieht sich dann ein bisschen auch nach England zurück, wo er dann 1939 stirbt in London und in London auch bestattet ist. Er hat kaum Freunde im Kreis der Ägyptologen, was vielleicht daran liegt, dass er A, kein Studierter war, aber B, wird es auch gewesen sein, dass die neidisch waren, dass er ungestört das Königsgrab gefunden hat. Und was Tragische ist, dass ihm eigentlich Zeit seines Lebens die Anerkennung verwehrt geblieben ist. Es ist auch, wie er gestorben ist, nur ein ganz kleiner Nachruf in der Times unter mehreren anderen, obwohl zuerst eine extrem große Berichterstattung über das Ganze Grab gewesen ist. Also da hat der Lord Carnarvon extrem viel mit Medien gemacht. Er hat so mehr oder minder eigentlich alles verkauft, weshalb sehr viele Reporter sehr früh dabei waren und das alles in den Medien weltweit berichtet worden ist. Und eigentlich nach der Ägyptomanie, die Napoleon ausgelöst hat Anfang des 19. Jahrhunderts, nochmal eine zweite Welle der Ägyptomanie ausgelöst hat. Was bemerkenswert ist vielleicht, also Carter hat damals auch sehr viel mit dem New Yorker Metropolitan Museum zusammengearbeitet und seit 2009 ist das Haus, das er in Luxor besessen hat, ein Museum, das Metropolitan Museum betreibt vor Ort.
Das heißt, so richtig berühmt geworden ist er erst?
Eigentlich auch fast posthum, könnte man sagen, so wie Tutanchamun eigentlich nur posthum berühmt ist.
Ironisch.
Eigentlich schon ein bisschen. Aber was das Halloweenige jetzt ist,
Ja.
Ist der Fluch des Pharao.
Ja, was ist der Fluch des Pharao?
Der Fluch des Pharao. Also heute, wenn es der Fluch des Pharao ist, ist es Dünnpfiff, den du da einholst, wenn du in Ägypten auf einer Kreuzfahrt bist und irgendwas Falsches isst.
Ja, wirklich.
Oder Fluch des Montezuma, kennt man auch. Aber der Begriff Fluch des Pharao, den gibt es schon im 19. Jahrhundert bei der ersten Ägyptomanie. Und das bezeichnet, dass halt irgendwelche unerklärlichen Sachen passieren mit Mumien und so weiter und so fort.
Macht die kann man nicht auf. Kommt nur ein Fluch raus.
Kommt nur Fluch raus. Genau, soll man bloß nicht machen.
Ja.
Was es jetzt direkt beim Tutanchamun auf sich hat, ist, es beginnt mit dem ersten Opfer und das ist ein Kanarienvogel.
No.
Ja.
Wieso hat man da, war das wie bei Kohlminen, hat man da einen Vogel reingestellt, um zu schauen, ob genug Sauerstoff drin ist?
Nein, wäre aber eine gute Idee.
Ja.
Nein, Howard Carter hat diesen Kanarienvogel bei sich im Haus gehabt.
Ja.
Er hat ihn von einem Freund bekommen, weil er und hat sich so gefreut, dass er so schön singt.
Nein.
Und wie der Vogel, also wie das Grab gefunden worden ist, haben die Arbeiter dem Grab den Namen Grab des Vogels gegeben oder des gelben Vogels.
Ma.
Und angeblich wird dieser Kanarienvogel nach der Ankunft von Lord Carnarvon, also am 23. und 24. November 1922, von einer Kobra gefressen.
Ups.
So.
Wo kommt die Kobra her?
Genau, Ägypten, Kobras, kennt man ja.
Ja, aber der Vogel sitzt irgendwo daheim.
In einem Käfig, ja, vielleicht Käfig. Ist er auch frei geflogen, keine Ahnung. Aber Kobra ist das Problem. Eine Kobra ist ja die Schutzgöttin Wajet von Unterägypten. Das war schon mal die Arbeit, da haben sie gesagt,
ein Omen.
Ein Omen, ganz schlecht.
Ja.
Aber das erste wirklich prominente Todesopfer ist ja Lord Carnarvon. Lord Carnarvon ist in Ägypten während der ganzen Zeit und im März 1923, also wenige Monate nach der Entdeckung des Grabes, schneidet er sich in Kairo beim Rasieren einen Moskitostich auf.
Okay.
Kriegt er Sepsis davon,
wird
krank
und
kriegt dann dazu noch, bricht dann zusammen und wird gefunden und hat dann noch eine Lungenentzündung.
What?
Ja.
Wie viel Pech muss man haben?
Ja. Und er stirbt am 5. April 1923 in Kairo.
1923, also doch vorm Kater.
Ja, vorm Kater.
Ja.
Weil dann taucht nämlich auf in den Medien die Geschichte, dass es eine Tontafel gegeben hätte, die der Howard Carter gefunden habe beim Eingangsbereich vom Grab.
Ja, Warnung.
Und zwar bereits Anfang November 1922, also kurz bei der Freilegung der Stufen. Oder man ist sich nicht ganz sicher, es könnte auch noch bei den Wächterstatuen im Vorraum gewesen sein.
Wie auch immer,
da gab es eine Tontafel. Mhm. Und auf dieser Tontafel stand dann sinngemäß in Hieroglyphen drauf, der Tod wird auf schnellen Schwingen zu demjenigen kommen, der die Ruhe des Pharao stört.
Klingt nach Hollywood.
Jupp, schön blumig. Weil nämlich, es gibt natürlich Flüche, die auf ägyptischen Gräbern drauf sind. Das haben wir eh schon mal in der anderen Halloween-Folge besprochen.
Ja, so klingen die nicht.
Da gibt es nichts, was auf schnellen Schwingen kommt. Da kommt das mit Sand und so. Der Sand der Wüste wird dich verschütten oder sowas.
Macht mehr Sinn.
Aber keine schnellen Schwingen.
Oder irgendeine Göttin wird dich verschlingen.
Oder ja, so. Oder der Blitz wird dich beim Scheißen treffen. Nein, das ist römisch.
Ja.
Jedenfalls ist diese Tafel dann nach der Auffindung verschwunden.
Ja.
Und sie wird aber immer wieder erwähnt in der Presse, in Büchern seitdem. Philipp Vandenberg schreibt darüber. Die Tafel gibt es
noch nicht wirklich. Vielleicht, wer weiß.
Dann gibt es noch die Sache, dass angeblich ein Besucher im Februar 1923 beim Grab wieder Lord Carnarvon reingegangen ist, über diesen gesagt habe, wenn ich so sehe, in welcher Stimmung er hinuntergeht, gebe ich ihm noch 6 Wochen zu leben und tata, 6 Wochen später war er tot.
Wow.
2 Wochen vor dem Tod von Lord Carnarvon hat eine Okkultistin und Autorin namens Marie Corelli, das ist nur ein Künstlername, angeblich einen Brief geschrieben, der dann an die Presse gegangen ist. Die fürchterlichste Bestrafung folgt jedem voreiligen Eindringling eines versiegelten Grabes. Das war ein Ausschnitt aus einem Manuskript von einem Buch, das sie geschrieben hat, aber egal.
Aber zu der Zeit war dieses Okkulte ja auch voll
komplett beliebt. Die 20er.
Ja.
Also da geht es in England rund.
Ich glaube, das haben sie geliebt, dieses dieses Okkulte und Gruselige, ja.
Aber spooky, in dem Moment, wo der Lord Carnarvon in Kairo stirbt, um 2 Uhr früh fällt der Strom aus in Kairo. Und angeblich stirbt zur gleichen Zeit seine Lieblingshündin daheim in Highclere Castle.
Die haben was mit Hunden,
oder? Die haben was mit Hunden, ja.
Highclere. What? Okay, das ist aber kein Zufall mehr.
Und einen Tag nach dem Bekanntwerden des Todes von Lord Carnarvon äußert sich ein berühmter Spiritualist und Okkultist, Arthur Conan Doyle, zu der ganzen Sache.
Jetzt kommt's, ja.
Es hat etwas Böses mit diesem Tod zu tun und außerdem gehen von Mumien ja immer so Strahlungen aus.
Strahlungen?
Aha. Ja.
Nice.
Das war jetzt einmal nur der Carnarvon. Und dann gibt es Todesfälle zwischen 1923 und sagen wir bis in die Mitte der 60er hinein mit einer Häufung in den 1920er Jahren. Ein amerikanischer Millionär erkältet sich beim Besuch des Grabes und stirbt danach. Ein Literaturwissenschaftler stirbt 2 Tage nach dem Grabbesuch. Sein Begleiter erhängt sich 1924.
What?
Im selben Jahr stirbt ein Röntgenassistent nach der Untersuchung der Mumie an einer Lungenstauung und an Fieber. Der Halbbruder von Lord Carnarvon, der beim Öffnen des Sarges 1925 dabei war, stirbt später an einer Bauchfellentzündung oder er bringt sich um. Das ist irgendwie unklar.
Okay.
Ein britischer Industrieller besucht das Grab im selben Jahr und die Variante, entweder fällt er vom Schiff und ertrinkt oder er fällt ins Koma und stirbt. Ein britischer Ägyptologe liest dann Papyri in Ägypten und verübt dann auch Selbstmord, weil er sagt, er hat einen Fluch auf sich geladen. 1926 stirbt der Chefkonservator der ägyptischen Abteilung im Louvre nach Betreten des Grabes am Hitzschlag oder von einem Schlaganfall. 1928 stirbt Carters rechte Hand, ein Konservator vom Metropolitan Museum, an einer Rippenfellentzündung. 1929 bringt sich der ehemalige Sekretär von Carter um. Die Witwe von Lord Carnarvon stirbt nach einem Insektenstich und auch der Freund und Testamentsvollstrecker von Lord Carnarvon stirbt.
Jesus.
1929 gibt es noch ein lustiges Detail. Ein Ägypter gibt sich als Sohn des Pharao Tutanchamun aus und wird daraufhin von seiner Frau im Hotelzimmer erschossen.
Ob das zusammenhängt, weiß ich nicht, aber
war's klar,
das hat vielleicht einen anderen Kontext.
1930 stirbt dann der Vater von Carters Sekretär, also der sich umgebracht hat, indem er aus dem Fenster fällt, man weiß nicht warum, aber dieser hatte nämlich Alabastergefäße aus dem Grab in seiner Wohnung. Und am Weg zum Friedhof überfährt der Leichenwagen ein kleines Kind. Shit happens, irgendwie, könnte man sagen. 1930 stirbt dann noch ein Halbbruder von Lord Carnarvon. Irgendwie hat er ziemlich viele Halbbrüder gehabt. Dann passiert lang nichts. 1966 gibt es einen Vorfall mit dem Leiter des Ägyptischen Museums von Kairo, der einen Warntraum hat, weil nämlich die ägyptischen Behörden möchten gern pharaonische Funde nach Paris ausleihen. Und er hat einen Warntraum und er soll das nicht ausleihen. Und 2 Tage später hat er einen tödlichen Autounfall. Und 1968 wird die Mumie wieder mal untersucht und daraufhin fällt in Kairo der Strom aus und einer der Mitarbeiter stirbt. Und dann gibt es noch irgendwelche unerklärlichen Sachen.
Weil der
Sachen.
Strom ausfällt?
Keine Ahnung, so. Das ist irgendwie so.
Ja.
Aber es gibt dann immer wieder Dokus in den 1990er und 2000er Jahren, wo Kamerateams dann Probleme haben, weil sie seltsame Ereignisse, Sandstürme, Stromausfälle, sonstiges haben. Aber
das ist alles kein Zufall. Das ist alles kein Zufall. Also das ist ein Fluch, das weiß ich ganz genau.
Ich glaube eher, dass das British Museum dahinter steckt.
Wieso das British Museum? Das hat ja gar keine Objekte.
Nicht, dass im Grab des Tutanchamun, aber...
Oh, sie waren neidisch.
Nein, aber im Zuge dessen, dass dieser ganze Fluch des Pharaos so stark in den britischen Medien war, haben Leute Panik bekommen und dem British Museum ganz viele ägyptische Objekte geschickt, inklusive auch Teile von Mumien, die sie hatten. Und mehrere so? Haben reingeschrieben, dass sie wollen den Fluch nicht auf sich laden.
Und sie haben das einfach irgendwie in die Welt gesetzt, wie auch immer, irgendwie umgeschrieben, sodass es ihnen passt.
Ja, genau.
Großartig. Weißt du, wie es klingt, wenn du es da so aufzählst? So Träume und Flüche und Objekte und Mumien? H.P. Lovecraft.
Schon ein bisschen.
Es ist Lovecraftian bis zum geht nicht mehr.
Aber er hat relativ wenig in Ägypten, das stimmt schon. Er ist eher so irgendwie in der Südsee unterwegs oder sonst in der Antarktis.
Das stimmt. Aber er hat auch den ägyptischen Fluch ein bisschen.
Ja,
passt. Denn aus Mendias ist ja auch so ein, ne? So ein Sandkreatur, König der Dings.
Oder einer der Watchmen im Cartoon oder im Comic von Alan Moore. Da gibt es ja auch den Ozymandias.
Ah ja. Oh, das war kein Zufall. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Fluch und man muss vorsichtig sein damit. Oder respektvoll umgehen mit dem Ganzen.
Naturwissenschaftlich gesprochen könnte es sein, dass diese Todesfälle mit einem Schimmelpilz zusammenhängen, der in den Grabkammern ist, mit dem sogenannten Aspergillus flavus oder Aspergillus niger. Das ist die Variante, weshalb es wirklich Todesfälle danach gibt. Weil diese
und Stromausfälle?
Das ist eher komisch.
Träume?
Das kann man immer sagen.
Erschossene Ehemänner?
Das war Dummheit, also bitte.
Das war was anderes wahrscheinlich. Das war ganz was anderes. Ja, ja. Der Kanadienvogel?
Ja, das war Pech. Da tut mir leid.
Ja, mir auch.
Und der Hund.
Und der Hund? Erklärt das zur gleichen Zeit.
Angeblich.
Angeblich. Na, dem British Museum zufolge. Oh, ich lieb's. Das ist gut. Gruselig.
Fluch des Pharao.
Also, jetzt verstehe ich, wie das alles zusammenhängt mit den ganzen Geschichten und diese ägyptologische Geschichten und die Flüche und so weiter.
Und jetzt versteht man, warum in den 30er Jahren extrem viele Filme in Hollywood irgendwelche Mumien gehabt haben.
Deshalb, ja. Und das dann und diese ganzen okkulten Rituale, die dazugekommen sind, dass das dann auch wieder zusammenhängt mit dem, was sie sich ausgedacht haben mit all den Geistern. I like. Falls irgendjemand daraus noch Fragen hat zu unserer gruseligen Folge.
Oder Theorien, was es wirklich mit dem Fluch des Pharao auf sich hat.
Außer Schimmelpilz. Ihr könnt uns gerne schreiben. Wir sind zu finden eigentlich fast überall unter Artefakte erzählen. Wo man einfach googeln. Ihr findet uns. Und wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Das sind die artefakte_erzählen@gmx.at.
Und hören können Sie uns ja eh auch überall, wenn Sie uns googelt und auf den üblichen Plattformen, wo ihr uns hört, meistens eh Spotify, nehme ich einmal an, Google, dieser Google Podcast. Es war jetzt wieder eine längere Folge nach der etwas ungeplanten Pause. Aber wir möchten auch gleich dazu sagen, wir werden unseren Zwei-Wochen-Rhythmus nicht ganz halten können, wegen arbeitsrechtlicher Verpflichtungen. Das heißt, wir werden auf einen Drei-Wochen-Rhythmus gehen und schauen, dass wir diesen Drei-Wochen-Rhythmus gut einhalten. Aber ansonsten könnt ihr jederzeit natürlich die alten Folgen anschauen
oder anhören.
Wir haben jetzt 50. Ja, wir haben jetzt 50. Das ist jetzt schon mehr als ein Tag.
Ja, also man ist, glaube ich, gut beschäftigt.
Man ist gut beschäftigt, genau. Wobei mit der heutigen fast 1-Stunden-Folge geht einiges.
Wir haben einfach Arbeit extra geleistet, das passt auch gut.
Also nachträglich Happy Halloween, schönen beginnenden baldigen Advent und wir hören uns dann bald wieder. Ciao.
Baba.